Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, heute soll eine Frage so die Zentralfrage sein. Wie geht geistliches Leben? Wie kann ich spirituell sein in einer Welt, die sich eigentlich dafür nicht so sehr interessiert, mich darin nicht unterstützt? Würden wir in Taizé wohnen oder in einem Kloster oder vielleicht in Hillsong oder in einer Battle Church zu Hause sein? Okay, die Frage wird sich da sicherlich nochmal anders stellen. Aber ich frage mich, und das soll diese Predigt heute so als Leitfrage begleiten, wie kannst du, wie kann ich geistlich, spirituell leben in einer Welt, die der Gott relativ gleichgültig ist? Wir sind ja in einer Kirchensituation unterwegs, die eher nüchtern macht, die das einem nochmal so vor Augen führt, dass Gott immer unwichtiger wird in unserer Umgebung. Wir haben jetzt gerade nochmal so neue Zahlen gekriegt. Wahrscheinlich wird das so bedeuten, dass wir hier spätestens so irgendwo in 10 Jahren mit einem Pastor auskommen werden. Das kann früher sein, das kann später sein, aber liebe Leute, die Zeiten sind vorbei, wo 2 Pastoren hier fett im Saft diese Gemeinde betreuen werden. So zumindest die Prognosen. Und 2060, natürlich versuchen wir noch was zu überlegen und natürlich sind wir da dran, aber das ist so, links und rechts, es bröckelt. Es wird schwierig, 2060 nur noch, egal ob katholische Kirche, evangelische Kirche, allerhöchstens Hälfte werden Glieder in diesen Kirchen sein, noch von dem Stand von heute. Karl Rahner, ein katholischer Theologe, hat gesagt, leben in einer Welt, in der die Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Das könnte mehr und mehr so das Gefühl sein, was um uns herum ist. Und in der Kirche merke ich, da greift so ein gewisses Gefühl nach einem. Evangelisch-katholisch würde ich jetzt mal so sagen, ich muss es einfach mal so sagen, das hat der Papst Franziskus ganz gut auf den Punkt gebracht. Ein Gefühl der Niederlage, das uns in unzufriedene und ernüchterte Pessimisten mit düsterem Gesicht verwandelt. Also wer von uns wäre nicht gerne in einer Kirche, die aufstrebt, die größer wird und die sich gar nicht mehr retten kann vor den ganzen Kircheneintritten? Im Moment ist das aber so nicht das Gefühl, sondern du bist eher so auf so einem Boot, was scheinbar am Sinken ist. Und da hinein, Worte einer Prophetin, das ist ja nicht neu, das hat Gott immer schon so gemacht. Da hinein, Worte einer Frau, die so anders ist, die gegen den Trend geistlich lebt, in großer Freude, die ihr Leben tanzt in einer Welt, die Gott nicht kennt. Und Menschen dadurch aufmerksam werden und durch sie hindurch eine Verbindung entdecken zum lebendigen Gott. Das ist Madeleine Delbrel und ich möchte sie euch ein bisschen vorstellen. Eine Französin. Sie lebte oder ist im Südwesten Frankreichs aufgewachsen, 1904, und ist in einer Familie groß geworden, so klassisch katholisch eigentlich. Sie ist dann aber, sie ist sehr hochbegabt gewesen, hat schon Kunst und Kultur studiert mit 15, 16 Jahren und ist dann zum Atheismus übergetreten. Sie hat gesagt, Gott ist tot, es lebe der Tod. Wenn man früher gesagt hat, Gott lebt, ist für sie klar, Gott ist tot, es lebe der Tod. Das ist das Einzige, was von Dauer ist, der Tod. Das war eines der Bekenntnisse von ihr in dieser Zeit mit 16. An der Universität, wo sie ist, gibt es Christinnen und Christen. Die üben irgendwie eine Faszination auf sie aus. Sie geht zu den Pfadfindern. Sie geht dort zu den Pfadfindern mit 16, 17, 18. Dort lernt sie neben der Uni auch nochmal Christinnen und Christen kennen, die einen festen Glauben haben, einen festen Trost und wo sie Frieden fühlt. Das macht sie so neugierig. Das bringt sie irgendwie ganz durcheinander. Und Sie weiß nicht, wie sie das alles einordnen soll. Und dann schreibt sie, dass sie so ins Zweifeln über ihren Zweifel gekommen ist, also über ihren Atheismus, der ist mehr und mehr zerbröckelt. Und dann ist Folgendes passiert. Original jetzt von Madeleine Worte. Wenn ich aufrichtig sein wollte, durfte Gott, der jetzt strikt nicht mehr unmöglich war, auch sicher nicht als inexistent behandelt werden. Ich wählte deshalb, was mir am besten meiner veränderten Perspektive zu entsprechen schien. Ich entschloss mich zu beten. Also eine Atheistin fängt an zu beten. Dann habe ich betend und nachdenkend Gott gefunden. Aber indem ich betete, habe ich geglaubt, dass Gott mich fand und dass er lebendige Wirklichkeit ist und dass man ihn lieben kann, wie man eine Person liebt. Diese Wahrheit habe ich umsonst empfangen. Sie hat dafür nicht bezahlt. Ich schulde sie Gott, der sie mir geschenkt hat. Und ich schulde sie Menschen, denn es waren Menschen, die mir geholfen haben, dieser Wahrheit zu begegnen. Sie spricht selbst davon, dass es eine überwältigende Bekehrung war. Also stellen wir uns das so vor, sie fängt an zu beten, sie öffnet ihr Herz dafür, sie tut einfach etwas, ich glaube noch nicht völlig überzeugt, aber sie tut es und Gott gießt in sie hinein. Und sie sagt selber, es war eine überwältigende Erfahrung. Kurz vor ihrem Tod 1964, sie stirbt plötzlich an einem Schlaganfall, sie weiß nicht, dass sie demnächst stirbt, da sagt sie diese Worte, ich bin von Gott überwältigt worden und ich bin es noch. Also auch mit fast 60 Jahren bin ich es noch komplett überwältigt von Gott. Das ist ihre Erfahrung. Und sie findet jetzt halt, sie findet einen Schatz. Umsonst. Sie musste nicht dafür bezahlen. Und das setzt sie jetzt um. Sie engagiert sich weiter bei den Pfadfinderinnen und baut dort Gruppen auf. Sie ist für so ein Departement dort zuständig. Und Glaube, Bibel lesen, Pfadfinder sein, das gehört für sie vollkommen eng verzahnt zusammen. Und dann kommt ihr Wunsch. Ich will in ein Kloster. Ich will in ein Kloster, um diese Erfahrung dort geborgen und sicher zu leben. Das soll mir keiner mehr nehmen, diese Erfahrung. Es gibt ein Problem. Ihr Vater ist erblindet in der Zeit. Und sie fühlt sich verpflichtet, zu ihrem Vater zu halten. Und sie beerdigt diese Idee, Gott zu gefallen, indem sie in das Kloster geht. Die Sicherheit zu suchen, also Gott jetzt wirklich einen Dienst zu tun und wirklich jetzt das ganz Fromme zu wählen, das geht nicht. Für sie geht es nicht, weil ihr Vater blind ist und sie braucht. Und liebe Leute, ich weiß nicht, ob du heute hier sitzt und so in deinem Umfeld Bremsen hast. Sie hat sicherlich ihren Vater wie eine Bremse empfunden. Menschen, wo du denkst, hey, ohne die, da würde ich für Gott alles machen können. Da wäre ich der Superchrist, die Superchristin. Und vielleicht hat sie das am Anfang auch so gedacht. Aber dann merkt sie, das ist genau Gottes Ding, was er hier mit ihr macht. Nämlich, er schickt sie auf die Straße. Er schickt sie zu den Menschen, nicht von den Menschen weg. Vielleicht hast du kleine Kinder. Also ich weiß, wovon ich rede. Wie oft habe ich gedacht, ey, wenn meine Kinder nicht wären, was könnte ich alles für Gott tun? Stattdessen, ne, gestern zum Beispiel, Kindergeburtstag. Hey, für ein kleines 8-jähriges Mädchen eine Welt schaffen und eine großartige Welt erleben. Du denkst am Anfang, ja, du könntest jetzt irgendwelche Kirchengremien vielleicht hier revolutionieren oder du könntest noch einen Glaubenskurs machen oder evangelistische Gespräche führen und so weiter und so fort. Stattdessen gehst du in die Keramikwerkstatt und malst da Keramik an. Oder du stillst deine Tochter, du hast Erziehungsurlaub oder was auch immer. Wir haben ja auch viele Leute mit kleinen Kindern jetzt. Oder du pflegst deine Eltern oder. Und vielleicht wollen wir Jesus da so irgendwo rechts überholen und denken so, oh, wenn das nicht wäre, dann könnten wir. Und Jesus sagt, nee, weil das ist, darum kannst du. Das ist genau der Ort, wo du bist. Denken wir an Israel. Wir werden ab nächster Woche diese mega geniale Predigtreihe haben, Wüstenzeiten. Und das ist genau diese Situation. Israel zieht aus der Gefangenschaft und sie wollen in das gelobte Land. Es sind leider noch so knappe 40 Jahre Wüste dazwischen. Das hätte man so, glaube ich, in 3-4 Wochen oder so dieses Stück überbrücken können. Also man hätte richtig Tempo machen können. Aber sie brauchen das zur Reife. Jüdische Ausleger sagen, das braucht das Volk, um reif zu werden, diese 40 Jahre. Will Gott vielleicht auch an dir reifen, Reife geben, durch das, was du erstmal so als Bremse empfindest. Die ersten Christen, das ging ja auch erstmal rasant los, ne? Jesus überall und der Auferstandene hier und Begeisterung. Und dann Gegenwind, Verfolgung. Römische Kaiser fanden das nicht so witzig, dass Leute noch etwas anderes anbeteten als sie. Und es wurde blutig. Es wurde sehr unangenehm für Christen. Jerusalem wurde geschliffen und wurde zerstört. Und die Christen haben sich weltweit verteilt, also in der damaligen Welt verteilt. Verteilen müssen, das war nicht ihr Plan. Die wollten gerne in ihrem kleinen Kloster für sich so nett und geborgen sein. Und ihren Jesus feiern. Und dann werden sie verfolgt. Dann wird das alles von Gott zerschlagen und sie müssen nach links und nach rechts. Und in dem Moment entsteht Mission. In dem Moment geht die gute Botschaft von Jesus auch dahin, wo es weh tut. Auch über die Grenzen der einzelnen Christen hinaus. Scheinbare Hindernisse, scheinbare Bremsen sind für Gott Möglichkeiten, sich weiterzugeben, seine Liebe weiterzugeben. Okay, Madeleine, sie pflegt ihren Vater und dann studiert sie Sozialarbeit. Also sie hat ein Herz, sie hat Talent und jetzt eignet sie sich noch Kompetenz an. Also sie macht eine richtige Ausbildung zur Sozialarbeiterin. Bewusst irgendwie nicht Theologin, sondern sie will soziale Arbeit studieren, das macht sie dann auch. Und dann 1933 fühlt sie und einige dieser Pfadfinderinnen, lasst uns dorthin gehen, wo Gottes Liebe wirklich gebraucht wird. Ivry war ich noch nie, aber ich habe mir sagen lassen, das ist so wie Garden hier in Kiel, ist das von Paris sozusagen das Garden. Ein rotes Rathaus. Also auf dem Rathaus von Ivry weht eine rote Fahne, schon 1933, denn Kommunisten, es gab immer einen kommunistischen Bürgermeister in diesem Stadtteil. Und genau dahin geht sie. Und sie haben so eine kleine Wohnung und sie leben dort und bringen die Liebe Gottes. Und sie wird dann Sozialarbeiterin in diesem kommunistischen Rathaus. Erst denkt sie, ey, das ist super mit den Kommunisten, denn vieles der Werte, das passt. Je tiefer sie dann aber eindringt, merkt sie, dass Gott so gar nicht davor kommt und gar nicht vorkommen darf. Schmerzt sie. Arbeitsmäßig geht sie weiter auf diesem Weg, aber sie weiß innerlich, es braucht noch mehr als das, was kommunistische Ideen dort geben. Ivry, das sagt sie selber, wird zur Schule des Glaubens für sie. Also der Ort, der quasi Gott ausklammert, wird genau zu dem Ort, wo sie Glauben lernt. Finde ich super. Dort wollte sie Halt und Geborgenheit, die sie selbst in Gott gefunden hatte, anderen Menschen weiterschenken. Das ist das, was sie antreibt. Und die Schule des angewandten Glaubens geht für sie los. Den katholischen Geschwistern, irgendwann wird denen das so ein bisschen unheimlich. Es gibt so eine Phase, wo sie nicht mehr am Abendmahl teilnehmen darf, weil sie zu sehr mit den Kommunisten paktiert. Ändert sich dann auch wieder, aber also selbst, in, sie redet oft davon, dass sie sich fremd fühlt. Fremd in einer Welt, weil sie ja Gott erlebt hat und diese Welt Gott nicht kennt. Und manchmal, sagt sie, fühle ich mich sogar in meiner Volkskirche fremd, obwohl ich doch eigentlich mich dort nicht fremd fühlen sollte. Aber sie sagt, das gehört dazu. Wenn Gott dich überwältigt hat, ist es auch ein bisschen so, dass du dich fremd fühlst unter denen, die nicht von Gott überwältigt sind. Egal jetzt, ob in einer Kirche oder auch außerhalb einer Kirche. Dann, nach dem Krieg, kümmert sie sich mehr um die Belange der Gemeinschaft. Also das wächst und wächst und wächst. Und die bilden dann immer neue Zellen, auch bis nach Afrika zum Beispiel hin. Und sie geht gar nicht mehr, sie arbeitet gar nicht mehr als Sozialarbeiterin, sondern sie hält sozusagen den Laden zusammen und alleinerziehende Mütter kommen zu ihr nach dem Krieg. Natürlich ganz viele Arbeitslose, streikende Arbeiter, spanische Widerstandskämpfer und so weiter. Und sie hat ein offenes Herz für sie. Und die Kommunität oder das Ganze ist ja keine Kommunität, aber diese Lebensgemeinschaft, diese Zelle, wie gesagt, vermultipliziert sich und wächst. 1964 stirbt sie dann ganz plötzlich an einem Schlaganfall. Und vorher noch durfte sie in einigen Situationen in den katholischen Priesterausbildungen sprechen. Weil einige wache Leute in der katholischen Kirche in Frankreich gesagt haben, die Zukunft unserer Kirche, wer kann uns dazu eigentlich was sagen? Da ist doch diese Prophetin dort in Garden. Lass uns die mal holen. Und die haben sie geholt und sie durfte dort sprechen. Und das war natürlich, kann man uns vorstellen, in einem Männerseminar schon eine Revolution, dass dort eine Frau gesprochen hat. So Leute, und jetzt wollen wir ein bisschen dichter noch an sie rangehen. Ich habe euch 3 ihrer Gedichte oder Gebete mitgegeben. Das erste, Fahrradspiritualität, das findet ihr auf diesen Zetteln, die ihr hoffentlich bekommen habt. Fahrradspiritualität, habe ich gedacht, das fand ich einfach so super, aber das erklärt sich, glaube ich, im Wesentlichen von alleine. Das könnt ihr zu Hause mal angucken mit euren Freunden oder Hauskreis oder so. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was sie da schreibt zur Fahrradspiritualität. Ich möchte jetzt mit euch angucken, lasst euch finden. Lasst euch finden. Eine Aufforderung an ihre Mitchristinnen und Christen. Dort heißt es, geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen. Naja, vorgefasste Ideen haben wir ja schon irgendwie, ne? Also ich habe heute auch so einen Plan wieder für den Gottesdienst mir gemacht, habe ich auch vorher verteilt, also das läuft ja auch nach Plan ab. Aber wer weiß denn schon, wann Gott hier eingreift? Das ist da in dem Plan nicht drin. Aber ich glaube, dass er es immer wieder tun wird. Geht in den Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen. Denken wir an das Gleichnis vom Samariter. Da ist der Priester, er hat eine vorgefasste Idee, sich nicht dreckig zu machen, damit seine Heiligkeit nicht irgendwo dreckig wird durch das Blut eines niedergeschlagenen Reisenden, der dort liegt und am Verbluten ist. Er hat eine vorgefasste Idee und die geht er auch stringent durch. Dann kommt der Küster, der Hausmeister, also eher der christliche Aktivist in dem Gleichnis, der hat auch eine vorgefasste Idee. Echt was reißen für Jesus. Oh, da liegt dieser blutende Bedürftige. Ich gehe lieber weiter, denn ich habe ja noch ein Treffen, ein ganz wichtiges Treffen und da müssen wir noch die Welt bewegen. Und er geht an dem der Hilfe braucht vorbei. Sie alle hatten ihr Konzept von dem Nächsten. Vielleicht hast du das Konzept von dem Nächsten. Deinem Nächsten, der muss weiß sein, der muss irgendwie mindestens bürgerliches Niveau haben oder so. Lass mal deine vorgefassten Ideen weg. Wer dein Nächster ist, das wird Gott dir dann schon zeigen. Das ist, glaube ich, so ungefähr das, was sie hier meint. Denk nicht schon, du weißt, wer deine Nächste heute sein wird. Dann geht es weiter, ohne die Erwartung von Müdigkeit. Hä? Was will sie denn jetzt? Ohne die Erwartung von Müdigkeit? Also die haben da einen harten Alltag gehabt, ne? Also die haben gearbeitet und trotzdem noch ihre Kommunität gehabt. Müdigkeit ist etwas, was sie kennen. Das war, glaube ich, auch anstrengend. Aber sie sagt, Wenn Gott etwas mit dir vorhat, sag nicht vorher schon, oh Gott, ich habe Angst vor dem Burnout. Ich habe Angst davor, auszubrennen und nicht mehr zu können und über meine Grenzen zu gehen. Natürlich, das ist schlau, darüber auch nachzudenken und was bringt mich denn da auch dahin? Aber zieh doch nicht gleich die Handbremse schon an, bevor es überhaupt losgeht. Christlicher Glaube mit einer Handbremse, die betonfest angezogen ist, weil du weißt, es gibt Christen, die haben schon mal einen Burnout gehabt, deswegen lasse ich Gott lieber nicht an mich ran und durch mich wirken. Ohne die Erwartung von Müdigkeit. Wer jetzt da gefährdet ist, okay, also das ist jetzt, aber das gibt jetzt beide Seiten der Medaille. Ich rede jetzt gerade mal und mit ihr hier zum Beispiel von einer Seite der Medaille. Das ist sicherlich, die Gefahr ist, schon mal vorher Nein zu sagen, bevor Gott überhaupt angefangen hat, durch dich zu wirken. Dann geht es weiter. Ohne Plan von Gott. Die katholische Kirche damals hatte ja so ihren Plan, ihre klaren Ordnungen, ihre klaren Sachen. Und die Zukunft der evangelischen Kirche, ich weiß nicht, wie Gott hier Kirche sich denkt, irgendwie habe ich auch so einen Plan davon. Und der sieht immer mit evangelischer Kirche aus. Ich ahne aber, dass Gott an dem klaren Plan so ein bisschen auch mal so zieht. Vielleicht kann Kirche in Zukunft auch noch mal anders aussehen, als ich das bis jetzt kannte. Gott nimmt uns den Plan. Gott nimmt uns die Sicherheit von gewissen Kirchensteuern vielleicht. Könnte sein. Ohne Plan von Gott. Ohne Bescheidwissen über ihn. Okay, das ist jetzt, glaube ich, muss man differenziert betrachten. Christen wissen Bescheid. Christinnen und Christen wissen Bescheid darüber, wie Gottes Herz für sie schlägt. Bedingungslos. Radikal. Die Liebe Gottes steht 0,0 in Frage. Da wissen Christen sowas von Bescheid. Das ist keine On- und Off-Beziehung zwischen dir und Gott, sondern das ist klare Treue Gottes zu dir. Und darüber weißt du sowas von Bescheid. Das ist die einzige Beziehung in deinem Leben, über die du 100% Bescheid wissen darfst. Gott 100% für dich. Aber dann gibt es etwas anderes. Ein Bescheidwissen von Christen über Dinge, warum Sachen passieren. Und warum Gott sich das jetzt so gedacht hat und so. Und darüber sollten Christen ein bisschen vorsichtig sein, wenn sie meinen, sie wüssten genau Bescheid über das Thema Homosexualität, über das Thema Ethik in der Medizin und so weiter und so fort. Ich finde es oft nicht so ganz einfach. Und wenn wir haben immer so eine 2 Wochen Notfallseelsorge in unserem Dienst im Jahr und das ist gut so, dass wir das haben. Denn da kommen wir in Situationen hinein, wo du nicht Bescheid weißt. Da ist irgendwer gestorben, es ist eine Notsituation und du sitzt da als Pastor und denkst, hey, du hast es studiert, du bist auf Gottes Seite, du kennst Gott und so weiter. Du gehst in eine Situation rein, wo du nicht Bescheid weißt. Du kannst auch nicht nach 3 Stunden dort sagen, Leute, der Mann, das Kind, die Frau ist deswegen gestorben und Gott hat das alles gut gemacht. Nein, das müssen wir aushalten, dass wir nicht Bescheid wissen und trotzdem da zu sein. Trotzdem haben wir eine wichtige Rolle. Welche Rolle haben wir denn? Geistlich leben, Spiritualität im Alltag, welche Rolle hast du da? Bescheidwisser? Zeugin, Zeuge. Dieser radikalen Beziehungsjahr Gottes zu dir. Ohne Enthusiasmus, was wir alles können als Christen. Ich hatte mal einen Freund, der sagte, der hat einmal erlebt, dass durch sein Gebet jemand heil geworden ist. Und dann sagte er so, oh, und jetzt, ich gehe zu den Krankenhäusern, ich werde für alle Kranken beten. Dann hat es auch oft ja nicht so geklappt. Ohne Enthusiasmus, mit Hoffnung. Aber ohne Enthusiasmus. Ich könnte mir vorstellen, dass es ungefähr das ist, was sie meint. Ohne Bibliothek, ohne Besserwissen. Ja, ja, das war schon alles mal da und genauso. Geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne Landkarte, sagt Madeleine Delbrel. Ich mag ja irgendwie schon auch einen Plan. Ich gucke mir gerne mal Landkarten an, damit ich dann weiß, wie das so ungefähr ist. Aber sie sagt, und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, auf dem Weg und nicht erst am Ziel. Gott ist schon unterwegs dabei in deinem Leben. Nicht erst, wenn du das Ziel erreicht hast. Ich bin auch so ein zielorientierter Mensch und ich fühle mich dann befriedigt, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Das ist für mich schwer, das zu sehen, dass in dem Weg vielleicht der Licht der Hilfe braucht. Dass Gott schon in dem mir begegnet auf dem Weg und nicht erst im Ziel bei der Feier, sondern schon auf dem Weg dahin. Das ist nicht so ganz einfach für mich, das zu finden, aber wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Ich habe jetzt doch noch mal eine kleine Flipchart hier vorbereitet. Was für ein Konzept von geistlichem Leben begegnet uns bei Madeleine Del Brel? Wenn das unser Leben ist, schlafen, arbeiten, Familie, Freunde, Hobbys und Glaube, dann haben viele so das Gefühl, wenn wir diesen Sektor hier ausbreiten, größer machen, vielleicht ins Kloster gehen, Pastor werden, Bibelschule besuchen oder sonst was. Wenn das mindestens mal so ist, dann ist das schon ein gutes geistliches Leben. Und wenn das zu klein ist, dann ist das schlecht. Damit kommt man am Ende nicht weit. Damit kannst du nur nach einem Plan leben. Aber Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, in dich und in mich hinein. Nicht nur auf Mose oder auf Jesus, sondern auf seine Gemeinde. Und der Heilige Geist ist nicht irgendwo, sondern in dir drin. Da sitzt der Heilige Geist, mitten in dir. Jesus sagt, er ist in euch. In der Arbeit, im Schlafen, in der Familie, in Freunden, im Hobby und auch im Glauben hier in der Kirche. Da ist der Heilige Geist. Egal wo du bist, er ist immer da. Egal wie profan das vielleicht auch aussieht, er ist immer da. Es ist nicht ganz so leicht, das zu fühlen oder zu merken, aber er ist immer da. Und die haben dann überlegt in ihrer Gemeinschaft, ob sie so klösterliche Gebetszeiten einführen. Sie haben gemerkt, das klappt nicht. Die eine arbeitet dann, die andere Schwester arbeitet dann. Puh, wird nichts. Und dann haben sie gesagt, sie hat immer von Tiefenbohrungen machen gesprochen. Madeleine Del Brel hat versucht, während des Tages in den einzelnen Situationen Tiefenbohrungen zu machen. Bei der Arbeit einfach mal nicht zu sitzen, sondern zu stehen. Und zu sehen, sich auf Gottes Kurs ausrichten zu lassen, sich von Gott finden zu lassen in der Arbeit. Oder in allen anderen Bereichen des Lebens auch. So eine Tiefenbohrung, die mich wieder mit Gott verbindet. Finde ich klasse. Macht frei. Macht frei, Gott zu sehen, egal wo du hingehst. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden. So ein Rezept sagt ja, nimmst du das, nimmst du das, nimmst du das, machst du das dann zusammen, dann kriegst du das und das raus. Beim Kuchen geht es auch. Aber fürs geistliche Leben wünschten wir uns das auch. Aber es ist eine Beziehungsgeschichte. Lerne ihn hören. Lerne sein Reden hören. Oder die Heilige Geist, die ist ja eigentlich Ruach Feminin, wie sie in dir etwas bewegt. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden. Geistliches Leben ist nicht eine Kraftanstrengung von dir und mir, sondern es ist eher ein Gefundenwerden von Gott, sagt Madeleine. Dass er dich finden kann in deinem Alltag, in der Armut eines banalen Lebens. Ich glaube, die Zeit wird jetzt etwas länger, als ich so gedacht habe. Aber ich habe euch ja diese drei Texte von ihr mitgegeben und Ich lege sie euch ans Herz, studiert sie nochmal, Liturgie der Außenseiter. Liturgie braucht man immer für einen Gottesdienst, aber das Ganze spielt in einem Café. In einem Café erlebt sie einen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob es so ein schickes Café ist wie unseres oder eher so eine Gardener Spielunke oder so. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist Gott absolut nicht da, aber dann geht sie da rein. Und dann wird sie zum Scharnier, so sagt sie es, für Gott und die Menschen. Und das ist mein Schlusswort. Geistliches Leben versteht sie zwischen dem anderen oder der anderen und sich selbst, Gott dazwischen zu sehen. Das ist für sie Spiritualität. Oder Jesus oder den Heiligen Geist. Der ist immer schon da und immer zwischen dir und deinem Gegenüber. Nehmt das mit und lasst euch inspirieren. Amen.